Willkommen zur Alltagswerkstatt bei Radio Horeb. Ich bin Sabine Böhler. Ich grüße Sie alle ganz herzlich. Mein Gast ist heute der Arzt und Psychotherapeut Dr. Jakob Sterbolowski. Unser Thema: Angst als Hilfe zur Lebendigkeit. Doch wie kann Angst lebendig machen? Eigentlich lähmt uns ein Angstgefühl doch eher, oder? Abgesehen von akuten Gefahrensituationen, in denen akutes Handeln der einzige Ausweg ist. Ängste vor allem Möglichen kennen wir ja schon alle. Furcht vor dem nächsten Arzttermin, Furcht vor dem Alter, Angst vor Neuem, Existenzängste, Angst vor Menschen oder ja sogar Angst vor Gott. Und diese Ängste können schon recht hinderlich sein, das Leben in seiner Fülle zu genießen. Doch was steckt wirklich hinter all diesen Ängsten? Sind sie immer berechtigt? Gibt es Mittel gegen die Angst? Oder sind Lebensängste sogar wichtig? Und wenn ja, wofür? All das sind Fragen, mit denen wir uns die nächste Stunde bis 11 Uhr beschäftigen werden. Ich begrüße herzlich den Arzt und Therapeuten Dr. Jakob Sterbolowski. Hallo und grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Böhler. Guten Morgen.
Dr. Sterbolowski, liebe Zuhörer, hat in München und Mexiko Medizin studiert und er ist Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie Umweltmediziner. Er hat sich jedoch vor über 20 Jahren der Psychologie zugewandt und hat Zusatzausbildungen in der Psychoanalyse, im Psychodrama, in Verhaltens- und Gesprächstherapie. Herr Dr. Sterbolowski, sind Ängste denn ein großes Thema in Ihrer Praxis für Psychopädie?
Ängste sind in jeder Arztpraxis ein zentrales Thema. Der Patient sucht ja in Wirklichkeit den Arzt auf, weil er Angst hat vor etwas, das ihn bedroht oder von dem er sich bedroht fühlt und auf das er selbst keine Lösung weiß. Und er sucht in dem Arzt oder Therapeuten einen Verbündeten. Und in einer psychotherapeutischen Praxis ist es natürlich völlig klar, dass hier das Angstthema eine ganz zentrale Rolle spielt, vor dem, was kommt, dass man es nicht so bewältigt, dass man Ablehnung bekommt. Also ein Herr Sullivan zum Beispiel hat Angst als Spannungszustand bezeichnet, der durch das Erfahren von Missbilligung in zwischenmenschlichen Beziehungen entsteht. Also Angst vor dem Verlassensein, isoliert werden. Das ist so etwas eigentlich ganz Normales, das bringt jeder mit und es ist auch so, dass wir das natürlich sehr ernst nehmen müssen, weil Angst selber wieder ein Mechanismus sein kann, der sich negativ verstärkend auswirkt auf das, was gerade ist. Das heißt also, um Ihre Frage zu beantworten, ich habe eigentlich keine Patienten, bei denen Angst nicht auch eine Rolle spielt.
In unserem deutschen Sprachgebrauch kennen wir ja auch das Angst, das Wort Furcht. Gibt es da Unterschiede? Was unterscheidet die Angst von der Furcht?
Ja, das ist mehr so ein fließender Übergang. Das ist ein bisschen schwierig. In der Regel sagen wir, dass Furcht etwas ist vor einer konkreten Bedrohung, die wir kennen, wo wir sagen können, ich fürchte, ich schaffe das nicht und fürchte, dass ich dann Minuserlebnisse habe, die ich aber auch schon überschauen kann. Also Furcht ist sehr viel konkreter. Angst ist ein sehr diffuses Gefühl, das der Volksmund sagt das so schön. Mich beschleicht eine Angst. Ja, das ist also so etwas ganz Unbekanntes. Also es ist beschrieben worden in der Literatur als unkontrollierbare Erfahrung. Also Situationen, bei denen wir zwar Wirkungen erkennen, aber deren Ursachen uns unbekannt sind. Oder besser gesagt, es ist sozusagen eine Drohung aus dem Dunklen. Und daraus wurde dann auch der Schluss gezogen, so ist die grausamste Enthüllung leichter zu ertragen als die gespannte Unsicherheit. Und ich glaube, das kennt jeder, wenn er meinetwegen auf jemand wartet, der nicht kommt und man ist unsicher, was ist los, keine Ahnung, man kann es auch nicht konkretisieren. Nicht? Bei Furcht ist das dann schon sehr viel konkreter. Da fürchtet man meinetwegen einen Unfall und kann dann eben auch entsprechend das Krankenhaus anrufen oder solche Dinge.
Was machen denn Ängste aus Ihrer Erfahrung mit uns Menschen?
Ja, Angst, also das, was ich erlebe, ist, dass Angst in aller Regel als etwas Negatives bezeichnet wird. dass man also sagt, Angst ist etwas, das lähmt, Angst behindert einen, Angst ist ein Gefühl, das man möglichst nicht haben sollte und so weiter. Und da stellen wir doch fest, dass das ja gar nicht so der Fall ist, denn erstens mal können wir in dieser Welt nicht angstfrei sein. Jesus hat gesagt, in dieser Welt habt ihr Angst. Und so muss die Angst in dieser Welt ja auch einen Sinn haben. Und tatsächlich, wenn man genauer hinguckt, und das war auch der Grund zur Wahl dieses Themas, dann stellt man fest, dass Menschen, die keine Angst haben, eigentlich auch nicht sonderlich lebendig sind. Das heißt, wenn ich nichts tue, ich habe keine Angst, dass da irgendwas Schlechtes passiert oder so, dann brauche ich auch nichts tun. Ja?
Da wären wir ja dann schon bei unserem Titel.
Ja, richtig.
Angst, Hilfe zur Lebendigkeit.
Richtig. Das Thema ist eben so, dass der Mensch aufgrund seiner Gegebenheiten in dieser Welt den Trägheitsgesetzen unterliegt oder der Schwerkraft. Und genau das ist wohl nach meinem Verständnis damit gemeint, wenn wir die Angst, die Schwerkraft, die Trägheit überwinden sollen, die Bequemlichkeit überwinden, die uns daran hindert, unseren Lebensaufgaben nachzukommen, also der Aufgabe, unsere Talente zu größtmöglicher Entfaltung zu bringen, unsere Aufgabe, unsere Rolle in dem Orchester der Schöpfung so zu spielen, dass die Schöpfung strahlend erblüht. All dieses und die Bequemlichkeit hindert uns daran. Und wenn wir jetzt in der Situation der Bequemlichkeit Angst bekommen, dass da möglicherweise was schiefläuft, dann bewegen wir uns, dann suchen wir nach Lösungen, dann werden wir aktiv und Sie hatten die Patienten vorhin angesprochen, so kann man sagen, dass es eben Angst, sehr häufig die Angst ist, die den Patienten überhaupt zum Arzt bewegt. Ja, das kennen Sie vielleicht aus dem Bereich des Glaubens auch, dass wenn dort Ängste sind, dann ist das etwas, was zum Beispiel dann den Menschen dazu bringt, einen Pfarrer aufzusuchen und mit ihm darüber zu sprechen und sich da einen Verbündeten zu holen, um zu sehen, was kann ich ändern, was kann ich tun, wie kann ich das konkret umsetzen, dass die Angst geringer wird.
Also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, können Ängste sein ein Motor zum Handeln?
Ja, es ist überhaupt der wichtigste Motor zum Handeln. Wer keine Angst hat, handelt nicht. Nicht sehr, ja? Muss vorsichtig sein. Es gibt natürlich auch andere Motive. Man kann ja auch aus Liebe handeln und man kann aus anderen Gründen handeln. Aber Angst, wenn jemand Angst hat, dann ist es höchste Alarmstufe. Jetzt muss gehandelt werden.
Auch Jesus sagt ja sehr oft, fürchtet euch nicht. Und dennoch haben wir Menschen, gerade hier in den westlichen Ländern, wo wir ja nicht von Kriegen gebeutelt sind, wo in den westlichen Ländern sind meistens gute soziale Netze. Wir haben alle ein Dach über dem Kopf oder die meisten zumindest. Gerade in unseren westlichen Ländern ist die Angst so ausgeprägt. Aber warum, Herr Dr. Derbolowski?
Ja, das sind große Fragen und es ist nicht ganz so einfach, diese immer auf ein verständliches, kurzen Punkt runterzubringen. Aber es ist eben so, die Philosophen sagen, die Angst entsteht eigentlich dadurch, dass wir von Gott getrennt sind. Und dass wir eben da Unsicherheiten haben, die für uns nicht korrigierbar sind. Also es ist zum Beispiel auch so, wir wissen ja nicht, was in Wirklichkeit was gerecht ist. Wir wissen nicht, was wirklich wahr ist, was wirklich Sinn ist. Und diese Unsicherheit, die wir irgendwie nicht beweisbar in den Griff bekommen können, die ist diese sogenannte Grundangst, die dem Leben zugeordnet ist. Und sie führt ja eben auch dazu, je größer sie wird, und das ist ja meistens dann, wenn es gegen Ende des Lebens zugeht, dann beschäftigen wir uns sehr intensiv mit den Fragen, was zum Beispiel nach dem Tod ist, um diese Ängste in den Griff zu kriegen.
Mhm. Ja. Könnte man dann also auch sagen, eine gewisse Dosis an Angst ist auch wichtig, wenn nicht gar gesund?
Ich würde das unbedingt unterstreichen und würde nicht nur sagen, wenn nicht gar gesund, sondern die Angst ist auch zugleich einer der ganz wichtigen Schutzmechanismen des Lebens. Also wer keine Angst hat, oder das gibt es ja nicht, aber sagen wir mal, wer seine Angst nicht zulässt und so tut, als ob er sie nicht hat, der hat auch gar keine Bremse. Wir nennen das dann Tollkühnheit. Ja, also Menschen, die sagen, also ich habe keine Angst, ich fahre mit dem Auto 300 oder ich mache ganz wilde Geschichten, weil Angst kenne ich eigentlich nicht, und überschätzen sich dabei und die Möglichkeiten, und das ist ja dann unter Umständen mit einem sehr negativen Ende besetzt.
Was dann aber auch wieder nichts mit dem Gesunden, mit dem Gottvertrauen zu tun hat.
Das hat nichts mit Gottvertrauen zu tun. Also manche Menschen sagen ja, wenn ich Gottvertrauen habe, dann brauche ich selbst nichts mehr zu tun. Nein, so ist es nicht. Ich habe auch meine Aufgaben. Ja, zum Beispiel mich zu beschützen.
Für mich Sorge zu tragen.
So ist es. Mhm. Wenn jemand sagt zum Beispiel, ich habe keine Angst, ich fahre mit meinem Motorrad 300, kein Helm und so weiter, dann würde ich meinen, dass das eine Verkennung der Realitäten ist auf dieser Welt, der Wirklichkeiten, und dass dieser Mensch hier sich großen Gefahren aussetzt, die vor denen ihn Angst eigentlich bewahren sollte. Sie wissen das ja auch, schon bei Kindern ist es so, Angst vor Strafe ist ein wirksamer Schutzmechanismus. Beispiel, wir alle haben eingesehen, dass bestimmte Geschwindigkeiten an bestimmten Orten, wenn man mit dem Auto fährt, sinnvoll sind. Also zum Beispiel, dass man vor Schulen oder Kindergärten eben nur 30 Stundenkilometer fährt. Tatsächlich wird dieses umso besser befolgt, je mehr es kontrolliert wird. Das heißt also, wenn wir Menschen fragen, warum halten Sie die Geschwindigkeit ein, dann hören wir sehr häufig, weil ich Angst vor der Strafe habe. Zum Beispiel dem Verlust des Führerscheins und so weiter. Ja?
Könnte man sagen, das ist eher eine gesunde Angst, eine ganz gewöhnliche Angst. Aber es gibt ja auch Ängste, die uns sehr am Leben hindern. Ich mache jetzt mal einen Schwenk in das gesellschaftliche Leben. Es gibt so viele Menschen heute, die Bindungsängste haben, die alleine bleiben, die nicht mehr heiraten möchten.
Die Bindungsängste, das ist ja verständlich. Wenn jemand selbst sich nicht stabil findet und er trifft jetzt auf einen Partner, dann kann es eben durchaus sein, dass er fürchtet, dass er Angst hat davor, sich selbst aufgeben zu müssen. Er kann sich nicht selbst behaupten in der Beziehung und er sagt, da bleibe ich lieber alleine, weil sonst werde ich durch die Beziehung vernichtet bzw. aufgefressen, ich kann nicht mehr bestimmen und so weiter. Ist das verständlich?
Mhm.
Ja, also ich gehe eine, wir wissen alle, dass das Miteinander von Menschen eine der ganz schwierigen Aufgaben des Lebens ist, obwohl wir das suchen und brauchen. Ja, aber man kann natürlich auch davor Angst haben.
Kann man denn auch sagen, es gibt einen Ursprung unserer Ängste, die, der vielleicht auch in unserer Kindheit liegt?
Ja, der Ursprung der Ängste ist ganz grundsätzlich betrachtet der Punkt, dass wir uns von Gott getrennt fühlen. In dem Moment, wo wir uns mit Gott eins fühlen, ist die Angst weg. Und nun ist es so, wenn der Mensch auf die Welt kommt und geboren wird, dann ist er ja mit nichts vertraut auf dieser Welt. Es ist alles neu. Und Sie wissen, man spricht dann von unheimelig. Das heißt, das ist noch nicht vertraut gemacht, das ist Unbekanntes und wir wissen nicht genau, es ist so, wie ich vorhin sagte, es ist sozusagen eine Drohung aus dem Dunklen, von dem wir noch nicht wissen, was es mit uns bewirkt, was es von uns verlangt und so weiter. Und wenn nun ein Kind auf die Welt kommt, in diese unvertraute Welt, und es befindet sich in einer Umgebung, die ihm nicht die Geborgenheit, nicht den Schutz, nicht die Sicherheit gibt, dann wird dieses auch unvertraut bleiben teilweise und es wird eine innere Unsicherheit entstehen. Und die wird lebenslänglich bleiben. Wir sprechen dann von so etwas wie einem gestörten Grundvertrauen, einem gestörten Urvertrauen. Es wird alles dann später misstrauisch angeguckt werden. Und dann gibt es Menschen, die in einer Atmosphäre aufgewachsen sind, wo sie sehr stark erlebt haben, dass sie darauf vertrauen können, dass sie von den Eltern und den Bezugspersonen immer geliebt werden, ganz egal, was sie machen. Und die entwickeln eine innere Sicherheit, eine innere Stabilität und eine innere Freiheit, die ihnen hilft, sozusagen als Grundlage als Grundsicherheit die Schwierigkeiten des Lebens besser zu bewältigen. Natürlich werden auch diese Angst haben und Ängste haben, aber sie werden sie nicht als so vernichtend erleben.
Mhm. Sie sagen, Ängste sind eine Hilfe zur Lebendigkeit.
Ja.
Können denn Ängste sich wandeln, dass eine Grundangst mich erst hemmt vor dem Leben und mich dann eher antreibt?
Naja, das kann durchaus sein. Nur die Frage ist, wie groß ist die Hemmung? Und sage ich dann, also zum Beispiel, wie es ja manchmal geschieht, wenn du also bestimmte Dinge machst, dann wird das gehemmt mittels Mechanismen, die sinngemäß so etwa heißen, wenn du nicht folgst, dann wirst du aus meinem Leben verschwinden. Dann kann das eben dazu führen, dass der Betreffende hier gar nicht mehr in der Lage ist, diese Angst alleine zu überwinden, ohne Hilfe. Ja, so entstehen ja auch psychogene Störungen.
Also es kann gut sein, dass nicht, natürlich, das wissen wir, dass nicht jeder über seine Ängste alleine, über die Schatten der Ängste alleine hinwegspringen kann, dass wirklich professionelle Hilfe wichtig ist.
Ich würde mal sagen, es ist nicht so sehr das Hinwegspringen, sondern es ist das Lernen, sie zu anzunehmen, ihnen dankbar zu sein, dass sie einem helfen, lebendig zu sein und sich zu entwickeln. Und das ist natürlich unter Umständen schwierig, vor allen Dingen, wenn man gerade Angst hat. Und nun ist es ja so, dass Gefühle sich selbst verstärken. Also wenn jemand ganz gut drauf ist, dann ist das ein Gefühl, was ihm hilft, auch noch mehr Erfolg zu haben und so weiter. Und wenn jemand schon das Gefühl hat, oh, heute ist nicht mein Tag, dann können Sie schon davon ausgehen, dass sich das auch verstärkt, mhm, und er wird in so eine Negativspirale kommen.
Mhm.
Und Angst ist auch so ein Gefühl, wenn das auftritt, dann hat es die Tendenz, großen Raum in dem Bewusstsein einzunehmen. Das heißt also, dass der Betreffende sich intensiv damit beschäftigt, damit wird es aber größer. Und wenn es größer wird, macht es wieder Angst. Das heißt, anders ausgedrückt, eines der ganz großen Probleme ist eigentlich die Angst vor der Angst.
Das leuchtet ein, da sind wir wieder in dieser Spirale drin.
Richtig.
Also tun wir nicht unbedingt jemanden einen Gefallen, wenn wir zu ihm sagen, spring doch mal über deinen Schatten, jetzt mach doch mal das und das.
Naja, das ist so eine nette Geschichte, nicht? Wenn jemand sagt, ich fürchte mich riesig vor etwas, und dann sagt man ihm, dann musst du gerade da durch, das ist vielleicht nicht gerade sehr angenehm und oft eben auch so, dass der Betreffende dann eben noch viel mehr Angst kriegt.
Gleich wollen wir noch über das Maß der Angst sprechen und dann auch, ob es auch so Mittel gegen die Angst gibt, ob sie uns etwas an die Hand geben können, ja, wie Angst überwunden und auch durchlebt ja werden kann. Bleiben Sie dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Das Thema in der Alltagswerkstatt ist Angst als Hilfe zur Lebendigkeit. Mein Gast ist der Arzt und Psychotherapeut Dr. Jakob Derbolowski. Angst als Hilfe zur Lebendigkeit, das Thema der Alltagswerkstatt. Herr Dr. Derbolowski, Sie haben gesagt, dass die Angst uns aus unserer Schwerkraft, aus unserer natürlichen Trägheit sozusagen hinausbringen kann. Und dann ist ja so die Frage, kann ich denn für mich so ein rechtes Maß dann der Angst finden?
Ich gehe davon aus, dass wir alle, wenn wir überleben, ein rechtes Maß finden. Sonst würden wir das nicht schaffen. Ja, die Frage ist nur, wo ist die Grenze und wie ist das? Und das ist nun bei jedem Menschen unterschiedlich. Also wenn man zum Beispiel sich betrachtet, dass Angst einen tatsächlichen instinktiven Anteil hat und einen gelernten, eingewöhnten, dann kann man sagen, dass der instinktmäßige Anteil ein natürlicher Mechanismus ist, der uns vor Gefahren bewahren soll. Und der interne Bewältigungsmöglichkeiten für die gefährliche Situation in Gang setzen soll. Das ist so, dass Angst und eine instinktmäßige Handlung. Und dann haben wir eben uns auch Ängste angewöhnt. Wir haben eben gelernt, wenn du nicht so bist, wie du bist, wie ich dich haben möchte, dann werde ich was gegen dich unternehmen. Und das können wir dann auch gelernt und eingewöhnt haben, dass wir so Menschen haben, die grundsätzlich übermäßig ängstlich sind. Also wenn man sagt, heute scheint die Sonne, dann bewirkt das bei ihnen schon den Gedanken, oh je, was wird passieren? Und eigentlich alles, was man sagt, wird so ein bisschen ängstlich beäugt in der Vorstellung, dass man eben hier falsch reagieren kann. Mhm. Und Sie haben gefragt, wie ist das mit der Dosis der Angst? Wenn man zu viel Angst hat, das heißt, wenn die Dosis zu hoch ist, wenn ich keine Auswege mehr weiß, wenn die Angst mich überwältigt sozusagen, dann ist es natürlich zu viel, das leuchtet jedem ein. Das heißt, man wird dann gelähmt, wird nicht mehr reagieren können und wird hoffen, dass diese Situation vorbeigeht und man dann wieder sich bewegen kann. Das ist im Übrigen auch so, bei Tieren gibt es das auch, diesen Reflex, dass zum Beispiel ein Tier, wenn es von einem anderen Tier gejagt und verfolgt wird, blitzartig plötzlich wie tot umfällt, so eine Art Todstellreflex, jetzt für das andere Tier nicht mehr interessant ist und nach einer Weile wieder lebendig wird und aus der Situation herauskommt. Den anderen Punkt kennen wir ja auch, zu wenig Angst. Was soll mir schon passieren? Ich mache dieses und jenes. Und da stellt man fest, dass zum Beispiel es heutzutage eine Reihe von Menschen gibt, die das Gefühl haben, ich habe nicht genug Angst. Das sagt man dann nur nicht so. Man nennt das dann Nervenkitzel. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, dass man sagt, ich muss Bungee Jumping ja. machen oder ich muss irgendetwas ja. machen, mhm. immer noch ein bisschen mehr und mhm. so weiter, damit ich dieses Ängstliche wieder spüre, weil dieses mich bewegt, noch besser zu werden, wieder was zu machen und so weiter. Mhm. Ja?
Den sogenannten Kick, ja.
Genau, und dazwischen liegt das Ganze. Mhm. Ja.
Mich würde jetzt interessieren, Herr Dr. Derbolowski, was unsere Hörer sagen, wie Sie mit Ihren Ängsten umgehen. Eine erste Hörerin hat uns schon erreicht. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich rufe aus dem Handy im Auto an. Mhm. Ich bin aus München, mein Name ist Berit. Ich habe unter schrecklichen Ängsten, das heißt Burnout-Syndrom, gelitten, mhm. leide teilweise auch immer noch. Ja. Ich habe aber vor 15 Jahren zu meinem Glauben wiedergefunden.
Ja.
Und dieser Glaube hat mir meine Vernunft gesteigert.
Ja.
Heute hätte ich Angst, zu Gott Nein zu sagen, sagt mir mein Gewissen. Weil ich weiß, dass Gott das Heil ist, dass ich auch nach meinem Tode dort meine Geborgenheit finde. Und ich weiß auch, dass wenn ich zu Gott Nein sage, dann hatte ich Angst, was passiert mit mir, wenn ich heimgehe. Das ist mein Beitrag zur kranken, vielleicht übersteigerten Angst und auch vielleicht der Angst, die vernunftbedingt an das Heil gebunden ist.
Ja.
Ich fahre jetzt weiter. Danke.
Auf Wiederhören. Danke. Gut.
Ja, ich finde das sehr gut, was Sie sagen, weil es eben genau dem entspricht, wovon man eigentlich ausgeht. In dem Moment, wo sich jemand mit der Schöpfung oder mit Gott eins fühlt und Gott nahe fühlt, wird die Angst natürlich geringer bzw. verschwindet. Und insofern ist genau das, was Sie sagen, der Weg. Das heißt, eigentlich ist die Angst davor, getrennt zu sein. Und das ist ja auch im zwischenmenschlichen Bereich so interessant, dass es eben die Angst davor ist, allein gelassen zu werden, isoliert zu sein. Und das macht die Ängste. Und Sie haben ja noch einen weiteren Punkt angesprochen, auch den finde ich sehr interessant. Als Arzt habe ich auch ziemlich viel zu tun gehabt mit Menschen, die schwer erkrankt waren und bei denen nicht viel Aussicht auf noch langes Leben besteht. Und sehr häufig habe ich festgestellt, dass manche auch gar nicht sterben können, weil die Angst vor dem, was danach ist, so groß ist. Und da ist es dann eben auch eine wirklich ärztliche und therapeutische Aufgabe, diesen Menschen zu helfen, hier, so wie Sie das vorgeschlagen haben, ihr Verhältnis zu ihrem Gott zu besprechen und hoffentlich in ein etwas weniger ängstliches umwandeln zu können.
Dankeschön, Herr Dr. Derbolowski. Frau Wendrich möchte auch gerne mit Ihnen sprechen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen. das Einssein mit Herrgott, ich glaube, das ist das, was meine Vorfahren mir bis ins Letzte vermittelt haben. Deswegen, ich konnte nie feststellen, dass ich irgendwann Angst gehabt habe. Und ich habe auch keinen Kick nach Angst. Aber das ist das Vertrautsein. Als Ausruf nicht irgendwas Böses, sondern einfach Jesus, Maria, Josef heißt's. Und das ist der Ausdruck, der immer, ja, den ich von klein auf gehört habe, den ich heute noch gebrauche, ja, den ich meine Kinder weitergeben habe und in kurzen Situationen, wo irgendwas passiert. Mhm. Und wenn ein lang andauerndes Problem ist, wenn man Angst hat, dass die Kinder mit dem Auto unterwegs sind, dass dies oder jenes ist, dann Maria breitet den Mantel aus. Ja. Und ich habe im Laufe der Jahrzehnte so viel schöne Hilfe von der Mutter Gottes miterlebt. Es kann sich keiner vorstellen. Wenn man dieses Lied mit der dritten Strophe, dass sie im Streit einen hilft und die Bösen verjagt, wirklich böseste Arbeitskollegen, die mich gemobbt haben und so böse waren, so liebevoll waren. Es kann sich keiner vorstellen, was da für eine Macht dahinter steht. Die Mutter Gottes, die hilft uns zu Gott hin und man muss keine Angst haben. Sie hilft uns immer. Und dieses Lied, das ist so kraftvoll. Das haben wir als Gebet zu Hause auch viel gebetet und gesungen. Ich kann es nur jedem empfehlen.
Ja, danke schön für Ihr Zeugnis, Frau Wendrich. Vielen Dank. Alles Gute.
Ich möchte nur ganz noch eins dazu sagen. Ich kann dem ja nur zustimmen, weil wir werden uns ja auch noch kurz jetzt darüber unterhalten, was wir so vom Therapeutischen her als Hilfe gegen die Angst sehen. Das, was Sie sagen, einmal haben Sie auch beinahe gesagt, wenn man Angst hat, die Kinder kommen nicht nach Hause oder so. Ich gehe also davon aus, dass Sie durchaus auch Ängste haben, denn ohne Ängste geht's auch nicht, weil die ja eben diese Schutzfunktion haben, dass man nicht tollkühn alles macht, beziehungsweise sagen kann, Gott beschützt mich schon, ich kann auch vom Turm springen. Ja, diese Ängste wollen wir hoffentlich behalten, damit uns nichts passiert. Aber das andere, dem stimme ich vollkommen zu. Die Macht der Liebe, haben Sie gesagt.
Frau Tews ist jetzt am Telefon. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich muss dazu sagen, ich habe eine Tochter, die sehr von Ängsten besetzt ist. Mhm. Und auch therapeutische Maßnahmen, also wurden da eingeleitet. Mhm. Aber ich merke einfach immer wieder, es erschöpft sich das läuft bis zu einem gewissen Punkt und dann erschöpft sich also diese Therapie und letztendlich kann das nur durch Gott vertrauen und auch durch die Schätze, die die Kirche eigentlich für uns alle bereithält, gelöst werden. Also
ja, das ist natürlich die Frage, inwieweit das therapeutisch mit integriert ist oder mit eingebaut ist. Also das, was Sie sagen, ist schon sehr richtig. Deswegen ist einfach die Überlegung da, was ist eigentlich das Mittel, was gegen die Angst wirkt? Ja, was ist eigentlich das, das die Angst in Schach halten kann? Und wie können wir das fördern und wer ist dafür zuständig? Okay?
Ja.
Ich glaube, dazu kann ich dann noch etwas sagen. Nehmen wir ein praktisches Beispiel. Ein junges Mädchen geht durch einen dunklen Park und sie hat Angst. Und Sie begegnen ihr, Sie kennen dieses Mädchen. Was machen Sie?
Ich stehe ihr zur Seite.
Sie nehmen sie bei der Hand und sagen zu ihr, brauchst keine Angst haben, ich halte dich fest und ich bin bei dir. Ja? Mhm. Und ich mag dich, stimmt's?
Ja, klar.
Ja, dann passiert manchmal was ganz Lustiges, das will ich nur da erwähnen, dass es dann oft eher umgekehrt wird, dass der Erwachsene mehr Angst hat und jetzt von dem Kind gesagt wird, brauchst keine Angst haben, ich bin ja da. Das ist ganz nett. Was haben Sie aber, wenn man das da hinten anguckt, was haben Sie dem Kind gegeben oder gezeigt?
Also ich denke mal, ich möchte eigentlich nur Hilfe zur Selbsthilfe geben.
Das ist schon okay, aber in dem Fall haben Sie dem Kind gezeigt, dass Sie es mögen.
Ja.
Richtig?
Ja,
das heißt, Sie haben dem Kind grob gesagt, wenn man dahinter guckt, Sie haben dem Kind Liebe zugewandt.
Mhm.
Und die Liebe ist das, was die Angst beseitigt. Das ist das Gegenmittel. Mhm. Verliebte haben selten Angst.
Ja, das stimmt.
Ja? Das heißt also, wenn jetzt jemand unter Ängsten leidet, dann besteht die Kunst darin, diesem Menschen zu helfen, Liebe zu entfalten. Mhm. Ja, Liebe zu aktivieren. Und zwar in dem Falle dann die Liebe zu sich selbst. Mhm. Ja? Das heißt also, dass ein solcher Mensch lernen muss, sich zu mögen, sich anzunehmen, sich Liebe zu geben. Denn das ist eine Aufgabe, die jeder Mensch hat, unabhängig von dem, was andere mit uns machen. Mhm. Okay, das heißt, das ist das Gegenmittel. Und nun haben Sie gesagt, Sie haben es auf die Religion bezogen, und nun können Sie natürlich sagen, wenn ich sage, der Mächtigste, das Mächtigste, was es gibt, nämlich Gott, liebt mich, gibt mir Liebe, dann ist es völlig verständlich, dass das die Ängste mindern muss. Ja?
Ja.
Und das wissen wir auch. Wir wissen also aus Gebieten, wo Bürgerkriege herrschen oder wo Krieg herrscht, dass Menschen, die sich von ihrem Gott geliebt fühlen, weniger Angst haben als Menschen, die meinetwegen ein gestörtes Verhältnis zu Gott haben oder gar keins.
Ja, das kann ich nur bestätigen.
Ja? Und ja. Das würde auch für Ihre Tochter gelten. Wie alt ist sie?
27.
Ja, mit 27 ist sie ja ein erwachsener Mensch. Das heißt, ihre Aufgabe besteht darin, dass sie lernt, dass sie diejenige ist, die sich selbst warmherzig annehmen muss. Und wir haben ja eine Methode entwickelt, die Psychopädie, in der wir Übungen und Hintergründe aufdecken, warum das so ist und wie man das machen kann. Ja, das habe ich auch in dem Buch Liebenswert bist du immer beschrieben. Wenn nämlich ein Mensch zum Beispiel mal tatsächlich sieht, dass das stimmt, dass er immer liebenswert ist, weil er Mensch ist, egal was er tut, dann wird diese Angst geringer. Aber das muss er selber machen. Und das kann ihm niemand anders geben, außer er selbst.
Frau Tiefs, danke für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie und auch für Ihre Tochter. Auf Wiederhören.
Ja, Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, die Leitungen sind gefüllt. Wir haben eine weitere Hörerin. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ja, ich möchte nochmal das Thema frühe Ängste ansprechen. Mhm. Also quasi alte Ängste. So, mein Problem ist, dass ich also über lange, viele Jahre jetzt halt schon Therapie gemacht habe und auch, denke ich, eine intensive Beziehung zu Gott so aufgebaut habe in meinem Leben und auch aus den Sakramenten heraus lebe.
Ja.
Habe ich möglicherweise, ist es auch eine Gnade, dass ich so weit vordringen durfte, in meinem Bewusstsein zu sehen, dass ich eine ganz tiefe Verlassenheitsstörung überlebt habe, Verlust, dass ich auch keine Bindung schon seit Geburt zu meiner Mutter innerlich aufgenommen habe, so, und von meinem Vater auch möglicherweise sexuell missbraucht worden bin, und von meinem Großvater. Mhm. Das heißt also, das konnte ich halt alles so aufdecken und habe dann so festgestellt, dass es aber ein Mechanismus, dass es Mechanismen in mir gibt, die ich als frühe Spaltungsmechanismen bezeichne, die diese Angst zu fühlen, diese frühe Angst abwehren.
Ja.
Jetzt stehe ich mitten im Leben, ich habe zwei ganz süße Kinder, ich bin verheiratet, also ich denke,
das ist eine große
Gnade, dass ich das überhaupt leben darf mit so einer Geschichte. Bin auch beruflich selbstständig und merke so, dass Jesus schon mir auch die Fülle geben möchte, die Fülle des Lebens, dass ich mich zum Beispiel nicht begrenzen lassen soll von bestimmten Ängsten, die ja da sind. Mhm. Ich merke aber ganz konkret also zum Beispiel, dass zum Beispiel diese Spalt, also ich würde einmal gerne von Ihnen noch ein bisschen was hören zu diesen ganz frühen Ängsten, die also auch mit so, dass man so plötzlich neben sich steht, aus dem Körper rausgeht. Und ich finde, ganz oft so habe ich das Gefühl, dass ich, auch wenn ich Bibel lese oder dass ich mich so von Gott so fürchterlich verlassen fühle, weil ich eigentlich mir einen Gott mit Haut wünsche, also jemanden, den ich sehen, den ich anfassen kann.
Ja, okay.
Gott möchte aber irgendwie, dass ich lerne zu begreifen, dass er da ist, auch wenn ich ihn nicht fühlen kann. Und das finde ich eine unglaublich schwere Aufgabe aus diesen Ängsten heraus.
Richtig. Dankeschön.
Das ist sowieso schwierig, denn das heißt ja schon in der Geschichte vom barmherzigen Samariter, wie wollt ihr Gott lieben, den ihr nicht seht, wenn ihr den Nächsten nicht liebt, den ihr seht? Ja, also insofern ist es völlig klar, dass der Mensch genau dieses Konkrete und das Anfassbare braucht. Und gerade im Christentum finde ich ja das besonders Schöne, dass wir ja davon ausgehen, dass Jesus Gott ist und damit relativ konkret und relativ anfassbar. Nun, was Sie zu den anderen Ängsten gefragt haben, es ist eben so, das hatte Frau Böhler auch zu Anfang noch gefragt, mit der Beziehung eingehen. wenn jemand die Erfahrung macht, dass er sich in jemand oder an jemand engagiert, wenn er also sagt, ich baue eine Beziehung auf und er erlebt dabei in früher Kindheit, dass das missbraucht wird oder dass das jedenfalls zu Verlusten führt. Ja, das heißt also, ich baue eine Beziehung auf zu jemand und investiere sozusagen da hinein und der Betreffende würdigt das nicht und verschwindet aus meinem Leben. Dann erlerne ich, dass wenn ich mich irgendwo engagiere, führt das zu Verlusten. Und das ist etwas, was damit zu tun hat, dass man dann später auch beziehungsunfähige oder Beziehungsschwierigkeiten hat, weil man natürlich immer sagt, okay, wenn ich den jetzt wirklich liebe, dann muss ich davon ausgehen, dass er dann verschwindet. Das ist so ein Mechanismus, den ich Ihnen sagen kann. Die zweite Frage, die Sie gesagt haben, ich stehe so manchmal neben mir. Nun, das tun wir Menschen alle. Wir Menschen haben die Fähigkeit, nach meinem Verständnis, wir Menschen haben die Fähigkeit, uns selbst gegenüber zu sein. Das heißt also auch tatsächlich, mit uns zu sprechen, uns gegenüber zu sein. Und nun kann man sich natürlich selbst auch sozusagen gegenüberstehen in einer ablehnenden Weise, in einer kritischen Weise oder in einer warmherzigen Weise. Und das, was Sie beschreiben, erweckt in mir so ein bisschen den Anschein, dass Sie früher eben sich sehr viele Dinge übel genommen haben, dass Sie sehr kritisch mit sich waren und dass das in Ihnen noch nicht aufgearbeitet ist. Das heißt, dass Sie also auch dieses lernen können und dürfen, das, wo Sie früher nicht bei sich waren, nicht zu sich gestanden haben, heute im Nachhinein zu bearbeiten. Es gibt auch da ein Buch von meinem Vater, das heißt Kränkung, Krankheit und Heilung, wo solche Schritte auch drin beschrieben sind.
Hm. Ja, gut, danke schön.
Bitte schön.
Auf Wiederhören.
Danke.
Alles Gute für Sie. Aus Österreich hat uns eine Dame angerufen. Guten Morgen.
Guten Morgen, grüß Gott, Herr Doktor. Ich hätte da eine Frage. Hm? Was soll ich da machen, wenn ich bei manchen Gelegenheiten oder bei Personen, also bei überhaupt bei höher gestellten Personen, ja, da weiß ich vorher, was ich sagen soll, was ich tun soll. Mhm. Aber dann, wenn die Gelegenheit dann da ist, wenn ich konfrontiert bin mit der, ja, mit der ganzen Sache, mit den Personen, dann weiß ich dann nicht mehr, da bin ich wie gelähmt, da weiß ich dann nicht mehr oft, ja, was ich sagen muss, was ich tun soll.
Da sprechen, ja, Sie bestimmt so manchen aus dem Herzen. Was sind das für Ängste, Herr Dr. Derbolowski?
Naja, das ist so ein bisschen so etwas, wie wir, wenn wir von Lampenfieber sprechen. Das ist eben eine Angst davor, dass ich etwas falsch machen könnte und dann von dem Betreffenden nicht gewürdigt werde, nicht akzeptiert werde, als minderwertig angesehen werde.
Ja, akzeptiert, ja. Ich fühle mich oft so minderwertig und nicht angenommen.
Richtig.
Also bei mir ist das so gewesen, wir waren 6 Kinder.
Mhm.
Und mein Vater wollte immer einen Sohn.
Ja.
Und wir sind aber 6 Mädchen gewesen.
Oh je,
und ich habe meinen Vater immer
hab
alles gemacht, was, ja, ich habe, und ich bin auch dann gut gestanden bei ihm.
Klar, und Sie waren ein guter Tochtersohn.
Ja, ja.
Also kann man sagen, dass das aus einer Verletzung aus der Kindheit herruht, diese Unsicherheit.
Worden, ja. Das auf jeden Fall. Und dann ist bei mir dann noch jemand gewesen, also das war der Stellvertreter von meinem Vater, der hat da gearbeitet bei uns daheim. Ja. Und der hat mich immer als Kind, hat er mich gejagt.
Ja.
Wissen Sie?
Ja, ja.
Und jetzt ist so die...
Wenn ich dort hinkommen bin, ist er mit dem Messer, also der Rabul kommt und hat mich schon gejagt. Oh, und ich bin dann gelaufen und habe mir zu niemandem was sagen traut. Ich habe zu niemandem was gesagt.
Ja. Mhm. Es ist eben wirklich schwierig für manche Menschen auszudrücken, dass sie Nähe suchen, dass sie irgendwie, das hat der möglicherweise als Spaß verstanden und gar nicht gemerkt, dass es für sie bitterer Ernst war. Ja.
Und die Frage ist ja jetzt, Herr Dr. Derbolowski, wie können so alte Wunden heilen?
Naja, ich bin nicht so ein Freund, zu viel die alten Wunden anzugucken, sondern die alten Wunden sind da und sie sollen ja auch irgendwo vernarben, beziehungsweise sie sollen verschwinden und dann bleibt eben eine Narbe. Das ist unsere Lebenserfahrung. Aber tatsächlich ist ja das, was unsere Hörerin uns gerade sagt, etwas, was im Augenblick bei ihr nach wie vor wirksam ist. Das heißt, wenn sie jetzt liebe Hörerin, wenn Sie jetzt jemand gegenüberstehen, den Sie als hochrangig oder höherrangig oder mächtiger als Sie einstufen, dann verringern Sie gleichzeitig Ihre Bedeutung und Ihr Gewicht für sich. Ja, Sie sagen, ich bin unbedeutend und der ist bedeutend. Und jetzt ist es ja völlig klar, wenn jemand unbedeutend ist, dann wird er sich unterwerfen, er wird also nicht reden können, er wird Angst davor haben, nicht gut genug zu sein und dann abgelehnt zu werden. Okay?
Ja.
Weil er diese Zuwendung von dem anderen haben will. Nun haben wir gerade eben auch in dem vorigen Beitrag gehört, dass der erwachsene Mensch seine Menschenfurcht ablegen soll, so heißt es. Das heißt, er soll lernen oder er muss lernen, dass es keine höher gestellten Menschen gibt in Wirklichkeit auf der Ebene des Menschen. Und das kann er aber nicht lernen, indem er die anderen kleiner macht, sondern das kann er nur lernen, indem er sich bewusst macht, dass er ein von Gott geliebtes Geschöpf ist. Ja?
Ja.
Und von sich selbst. Das heißt, in dem Moment, bevor Sie dorthin gehen, dann haben Sie sich zwar schon alles vorgenommen, aber das Einzige, was Sie vergessen haben, ist, sich die nötige Energie zu geben. Und das könnte zum Beispiel so aussehen, dass wenn Sie auf den zugehen, dass Sie zu sich sagen vorher, es ist jetzt ganz egal, was passiert, es ist ganz egal, ob ich gut ankomme oder schlecht ankomme, ich jedenfalls mag mich und ich stehe mir bei.
Zu mir selbst ist so,
ja.
Ne?
Dann geben Sie sich ja eine Zuwendung.
Ja.
Okay? Und diese Zuwendung, die macht Sie unabhängiger von dem anderen.
Mhm.
Ja? Also bei Lampenfieber zum Beispiel ist es so, dass die Menschen dann denken, ich muss bei den anderen ankommen, die müssen mich mögen. Mhm. Ja?
Ja, ja.
Hilft es uns denn auch, wenn wir dann Gott noch mit ins Spiel bringen, wenn wir sagen, ich mag mich und Gott mag mich auf jeden Fall auch?
Na, wenn wir das Gefühl haben, Gott mag mich so, wie ich bin, dann ist das natürlich besonders gut. Sie wissen ja, Frau Böhler, wir haben ja dieses eine Trainingsprogramm, das Provo-Training entwickelt, das unter anderem dem Menschen hilft, mit Hilfe der Achtung auf seinen Atem sich bewusst zu machen, dass dadurch, dass wir den Atem geschenkt bekommen, wir den Beweis haben, dass Gott uns so, wie wir sind, mag. Und wenn man das zum Beispiel macht in so einer Situation vorher, sich klar macht, dass man sich selbst lieben darf, weil Gott einen ja auch liebt, dann ist man ja mit ihm einer Meinung, dann plötzlich sagt man, wer mich nicht liebt, das ist dessen Problem.
Gut,
und dann wird der Höhergestellte plötzlich nicht mehr auf dem Sockel stehen.
Aha.
Gut, dann wünschen wir Ihnen alles Gute für die nächste Begegnung mit Menschen, wo Sie das Gefühl haben, dass Sie höher stehen als Sie selber. Alles Gute.
Ihnen.
Auf Wiederhören.
Ja, bitte gern.
Vielleicht bin ich
es
besser jetzt.
Ja, ja, die Alltagswerkstatt ist ja etwas, das freut mich ja immer besonders, wenn die Hörer sich mit einbringen, denn eine Werkstatt ist eben das, wo man versucht oder wo man dabei ist, Dinge zu reparieren und gerade zu rücken. Und das geht eben besonders gut, wenn die Hörer mitarbeiten.
Ja, eine letzte Hörerin für heute nehmen wir auf Sendung. Es ist Frau Maria. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Hier ist die Frau Maria aus Tranreuth.
Ja,
mein, und ich höre Radio Horeb seit 14 Tagen. Bis dort wusste ich nichts davon.
Aha, wie schön.
Eine ganz frische Hörerin.
Mhm. Es ist mir eine große Hilfe gewesen. Ich habe Ihren Prospekt in der Herzklinik in München gefunden. Und mein Problem ist, mein Mann wurde vor 10 Tagen am offenen Herzen operiert und hat große Probleme mit der Angst, die immer wieder auftritt. Er hat sich kurz nach der Operation alle Schläuche rausgerissen.
Ja.
Mhm. Wir haben im Moment ein großes Angstproblem. Es kommt mir wie gerufen heute.
Ja.
Von Ihnen vielleicht ein paar Anweisungen zu bekommen, wo ich ihm helfen kann.
Ja, also das Erste ist ja das, dass das Herz das Organ ist oder das, wo wir den Sitz des Lebens sehen, wo wir sagen, da ist die Liebe, da ist das Leben, da ist alles beheimatet. Und eine Herzoperation ist natürlich in dieser Hinsicht schon mal von der Sache her für jeden, der sie bekommt, eine schwierige Angelegenheit. Und etwas, was große Angst macht, große Ungewissheit dabei ist. Und die Frage, die sich dann, die Sie stellen, wie man damit umgeht, das ist dann eigentlich wieder der ähnliche Punkt, den ich sagen kann, das Gegenmittel gegen Angst ist Liebe. Das heißt also, wenn Ihr Mann anfängt, diese Situation, in der er sich befindet, anzunehmen, zum Beispiel eben aus Gottes Hand zu nehmen und zu sagen, okay, mal sehen, was du noch alles mit mir vorhast, das hast du jetzt mit mir vor. Und wenn du es mit mir vorhast, dann brauche ich Energie dazu und das ist liebevolle Zuwendung zu mir. Ich fürchte, dass Ihr Mann eher den Gedanken hat, ich muss mich ablehnen, weil ich an dieser Stelle so unvollkommen bin und nicht so gesund bin und so weiter. Ja? Ist das verständlich?
Ja, es ist schon verständlich. Wir haben vor kurzem auch erst den Sohn verloren. Es
oh je,
ist
ja.
Ein bisschen eine schwierige Situation.
Natürlich, das ist immer so leicht gesagt, nicht? Es ist so leicht gesagt, das muss man annehmen und beziehungsweise man muss sich da, muss sagen, das ist ein Wegweiser, das ist etwas, das mir etwas zeigen will.
Ja.
Und dass ich sage, danke dafür. Und dann was draus machen, das sagt sich leicht, getan ist es schwer, das ist mir sehr bewusst. Manchmal braucht man da eben dann auch tatsächlich noch fachkundige Hilfe, dass man da rauskommt. Aber das Prinzip, wie man rauskommt, ist, wie einige Hörerinnen ja auch gesagt haben, eine Verstärkung des Gottvertrauens.
Ja.
Also zum Beispiel sein Verhältnis mit Gott zu überdenken. Im
das ist
Sinne
im Moment
von,
ganz schwierig, wissen Sie?
Mit ja, ich weiß.
Ist im Moment ganz schwierig.
Ja.
Er wehrt sich im Moment dagegen. Ich bin gestern mit ihm in die Andachtskapelle gegangen.
Ja.
Das waren keine 5 Minuten, dann wollte er wieder raus und
das ist mir völlig, das ist ja zu verstehen. Schauen Sie, wenn jemand das Gefühl hat, er wird unfair behandelt, wenn jemand das Gefühl hat, er wird benachteiligt, wenn jemand das Gefühl hat, dass zum Beispiel Gott ihn da straft oder wie auch immer, was man ja. daraus macht.
Ja.
Und jetzt sagt man, jetzt musst du aber trotzdem mit ihm reden, dann macht das ja noch viel mehr Angst.
Ja.
Ja? Das heißt, ich würde hier anders vorgehen. Ich würde ihn also nicht zu irgendetwas hindrängeln, sondern ich würde ihm zum Beispiel erzählen, dass wenn, was hier die Hörer auch gesagt haben, wenn ich Angst habe, ja, ich, ja. dann zum Beispiel rede ich mit Jesus.
Ja.
Ja, ich. Aber nicht du musst mit Jesus reden, dann wird deine Angst geringer. Ja?
Ja.
Sondern dann kommt die Frage, was macht eigentlich für dich Sinn, wenn du jetzt diese Operation gehabt hast und wenn jetzt das alles wieder in Ordnung kommt, macht es dann Sinn für dich, dauernd im Groll zu sein? Der Groll vergiftet denjenigen, der grollt und nicht macht nichts besser.
Ja.
Ja? So dass man, dass er hier die Chance bekommt, aus sich heraus zu sagen, okay, es macht eigentlich Sinn, dass ich mit mir warmherziger umgehe, dann wird es leichter und wenn es leichter wird, geht es mir besser. Und dann kann es auch sein, dass sich das Verhältnis zu Gott etwas entkrampft.
Ich hoffe.
Ja, aber es wird verkrampfter, wenn man ihm jetzt sagt, das musst du tun, das kennen wir ja alle, nicht?
Ja.
Ich weiß, was für dich gut ist, du müsstest jetzt einfach mal das machen und dann wird schon alles gut. Da sagt jeder, jetzt muss ich. Das macht ja noch mehr Angst, weil es zeigt, dass du nicht, dass ich meine, er ist nicht in der Lage, sein Leben zu bewältigen. Ja?
Ich wollte mit ihm beten, dann hat er mich regelrecht weggestoßen.
Richtig. Also sagen können Sie zwar sagen, ich bete für dich, dass, weil ich ja. das brauche für mich
ja.
und weil mir das gut tut. Und ob du das tust oder nicht, das ist nicht meine Sache.
Ja.
Das musst du ausmachen.
Wir müssen zum Ende kommen.
Ja?
Ich danke Ihnen.
Bitte
alles
schön,
Gute
alles
für
Gute,
Sie.
Ne?
Ich danke recht, recht herzlich.
Bitte
auf
schön.
Wiederhören.
Auf Wiederhören. Ja, Frau Maria war das aus Traunreuth.
Ja.
Frau Maria, Sie können sich sicher sein, viele Hörer werden jetzt auch für Sie und Ihren Mann im Gebet mit Ihnen verbunden sein. Herr Dr. Derbulowski, wir sind am Ende unserer Sendezeit.
Ja.
Geben
ja.
Sie uns noch 1-2 Sätze zum Abschied mit auf den Weg.
Ja, ich glaube, die Möglichkeit zu entfalten, sich selbst Liebe geben zu dürfen und zu können und zu wollen und sich in einer Ordnung geborgen zu fühlen, zum Beispiel durch ein warmherziges Verhältnis zu seinem Schöpfergott, dass Sie diese Möglichkeit entfalten, das wünsche ich Ihnen, weil das hält die Angst in dem Rahmen, in den sie hingehört, dass sie ein Motor des Lebens ist. Und ich wünsche Ihnen dabei auch noch besinnliche Festtage, wo Sie das dann in Ihr Leben einbauen und umsetzen können. Vielen Dank, dass Sie so mitgeholfen haben.
Und ein herzliches Dankeschön an Sie, Herr Dr. Derbolowski. Alle weiteren Informationen, liebe Hörerinnen und Hörer, entnehmen Sie bitte dem Internet oder Sie rufen unseren Hörerservice an. Das ist die 0700 7525 7525. Und im Hörerservice gibt man Ihnen auch gerne nochmal genau die Buchtitel, die Herr Dr. Derbolowski jetzt in der Sendung erwähnt hat. Sein Buch »Liebenswert bist du immer«, das er zusammen mit seinem Vater geschrieben hat, und das Buch seines Vaters »Kränkung, Krankheit und Heilung«. Ja, diese heutige Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie sich auch eine CD-Mitschnitt bestellen bei den Kollegen vom CD-Dienst. Die Nummer 0700 7525 7520. Dankeschön, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein, für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag. Mein Name ist Sabine Böhler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole, 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.